Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 185. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für zwei weitere Episoden von Genuss im Bus bin ich noch einmal im Weinbaugebiet Mittelrhein unterwegs. Also in einer Region, die ein irres weinbauliches Potenzial bereithält, aber nicht zuletzt aufgrund der ungemein arbeitsintensiven Bewirtschaftung der im Gebiet vorherrschenden Steil- und Steilstlagen zunehmend weniger wettbewerbsfähig wird. Wer hier seriöse Weine im Preissegment unter 8 bis 10 Euro auf die Flasche zieht, kann das nur auf der Basis, ich sag's mal salopp, auf der Basis von Selbstausbeutung tun. Fakt ist aber, trotz hoher Arbeitsintensität, in der Regel bis zum Fünffachen dessen, was in der Ebene zu veranschlagen ist, belaufen sich die durchschnittlichen Flaschenpreise der Weine vom Mittelrhein unter denen anderer deutscher Anbaugebiete. Verkehrte Welt, könnte man meinen. Die Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus begeben sich in exakt diesen Kontext. Sie haben, wie ich meine, einen riesengroßen Schritt gewagt. Die Gründung eines Weinguts in Kaub mit tatsächlich ausschließlich Steil- und Steilslagen. Sie starten, während immer mehr Betriebe aufgeben. Ihre Weinberge liegen in spektakulären Lagen inmitten des UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Da ist, und wie könnte es anders sein, viel Leidenschaft und Enthusiasmus im Spiel. Herzblut für den Wein, das Winzerhandwerk und auch für die Kulturlandschaft, die das Tal des Rheins zwischen Bingen und Koblenz seit Jahrhunderten prägt. Die beiden, um die es hier geht, sind Kai und Christina. Kai arbeitet aktuell an seiner Promotion zu einem der in der Weinbranche brandaktuellen Thema. Er erforscht den von vielen Winzern gefürchteten Sonnenbrand. Christina arbeitet in einem Luxemburger Forschungslabor, inhaltlich unter anderem mit Fragen, wie den Herausforderungen des Klimawandels begegnet werden kann. Die beiden haben sich bereits vor ein paar Jahren im Weinbaustudium in Geisenheim kennen und lieben gelernt. Nach einigen Praktika hat es sie beide gereizt, einen eigenen Wein zu machen und so haben sie KMH-Weine gegründet. Gestartet sind sie mit einem einzigen Fass Rotwein. Jetzt wollen sie ernst machen. In Kaub am Mittelrhein haben sie zugeschlagen, haben die Chance genutzt, das Bio-Weingut von Wolfgang Hillesheimer zu übernehmen und sich damit einen lang gehegten gemeinsamen Traum zu verwirklichen. Die große Party zur Eröffnung des Weinguts findet am 18. August in Kaub statt. Fühlt euch eingeladen und rockt mit den beiden auf ihr geniales Projekt. Gut möglich, dass ihr mich dort auch irgendwo erspäht. Nun aber genug der Vorrede und Bühne frei für die Protagonisten der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für Christina und Kai vom Kauber Startup Weingut Heilemann. Los geht's! Liebe Christina, lieber Kai, einen herzlichen nachmittaglichen Gruß nach, ja, ich hätte fast gesagt nach Kaub, aber ihr seid ja im Moment gar nicht beide in Kaub, ne?
Ja, richtig. Christina ist gerade in Luxemburg.
Ja, also dann einen Gruß nach Kaub und einen nach Luxemburg.
Ja, vielen Dank, Wolfgang.
Wir wollen verschiedene Dinge heute miteinander bereden. Ihr habt ein Weingut gerade übernommen. Das Weingut, Bio-Weingut, muss man sagen, von Wolfgang Hillesheim in Kaub. Wir haben uns dort auch vor 3-4 Wochen getroffen. Ihr habt mir einige eurer Lagen gezeigt. Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist die Burg Gutenfels, auf die wir geschaut haben. Sehr imposant, da diese auf diesem Felssporn vorne, wie sie da sitzt. Und nach unten sieht man dann den Rhein. Ihr habt verschiedene Lagen, was mir auch hier in Erinnerung geblieben ist, das ist die Rauschelei, die wärmere Lage vorne am Rhein und das Blüschertal, die kühleren Lagen weiter im Tal, hinten, auch dort, wo ihr das Weingut habt. Bevor wir da drüber reden, wie es dazu gekommen ist, zu diesem Weingut-Startup, will ich mal nennen, oder zur Übernahme. Wenn man in 2023 oder 2024 in Kaub gründet, hat man sich wahrscheinlich Rechenschaft abgelegt über ein paar Dinge. Wie geht Weinbau der Zukunft? Hat man sich sicherlich gefragt. Und wieso muss das gerade in Steil- und Steilslagen sein? Darüber will ich einfach mal reden, bevor wir darüber reden, ganz konkret über euer Projekt und was ihr da im Einzelnen tut. Weinbau der Zukunft in Steil- und Steilslagen, das birgt eine Reihe von Herausforderungen. Sagt mir doch mal aus eurer Sicht, welches sind die größten Herausforderungen, die da auf euch lauern?
Ja, also es ist total lustig, dass du es gerade ansprichst, weil vorgestern ein Arbeitskollege von mir aus einem Weinbauprojekt zu mir kam und meinte, er würde gerne mit einer Gruppe Studenten vorbeikommen, um sich das mal anzugucken, was wir hier machen, weil so die Frage im Raum steht, wie kommt man auf die Idee, hier was zu gründen, wo man doch weiß, dass in Steillagenweinbau kein Geld zu verdienen ist. Mhm. Ja. Muss ich erstmal kurz schlucken, bis ich die Frage dann richtig realisiert hat, wie er es gemeint hat. Also es ist halt Steillagenweinbau, das wissen wir, es ist arbeitsintensiv, ist kostenintensiv und ist nicht unbedingt ertragreich. Und wenn man hier gründet, muss man sich dessen bewusst sein und muss auch sich bewusst sein, was es in der Zukunft heißt, hier in der Steillage Weinbau zu betreiben. Und ich sehe das so, dass wir mit dem Klimawandel hier durchaus noch in einer guten Ausgangslage sind, was daran liegt, dass wir hier auch kühlere Lagen haben in Kaub, also nicht diese extremen Trockenstandorte. Und ich glaube, dass wir hier, wenn wir ein paar Adaptionsstrategien nutzen, dass wir hier noch lange Zeit sehr guten Wein machen können.
Okay, verstehe. Aber Kaub ist ja nun auch eine Gemeinde, die in den letzten Jahrzehnten deutlich an Boden verloren hat. Und in diesem Kontext begebt ihr euch ja dort. Was macht das mit euch, ne? Wenn man so erlebt, der Weinbau geht da zurück, die Leute hören auf. Ich will nicht gerade sagen, dem Ort Kaub läutet das Sterbeklöcklein, aber es ist ja da nicht gerade so eine Aufbruchsstimmung.
Ja, ich glaube, Mittelrhein ist allgemein eher ein bisschen im Dornröschenschlaf, sage ich mal. Und wenn man sich mal vor Augen führt, wie viel Weinbau da früher mal war und wie wenig jetzt noch davon übrig ist, ist das stellvertretend für wahrscheinlich viele Gemeinden. Und auch das ist ja das, was uns irgendwie antreibt, dass man die Kulturlandschaft mit erhalten kann, mitgestalten kann. Denn wenn man dann irgendwann in Zukunft dort keiner mehr Weinbau machen möchte, dann sieht doch einfach die Landschaft da ja komplett anders aus. Und der Weinbau ist nun mal da mit fest verankert. Und also ich glaube, das ist in Kaub auf jeden Fall auch stellvertretend für viele andere Lagen am Rhein und auch an der Mosel, einfach aufgrund der Wirtschaftlichkeit der Steillagen.
Christina, was du da jetzt formuliert hast, ist interessant. Das heißt, ihr wollt einerseits Business machen, ne? Nämlich ein Weingut und wollt damit Geld verdienen. Aber ihr habt im Hinterkopf auch so Aspekte wie Erhalt der Steillage, Erhalt von Kulturlandschaften. Das ist ja nun ein hehres Ziel, aber lässt sich das denn, Kai sagt ja am Anfang, im Steillagenweinbau kann man eh kein Geld verdienen. Also ist es ein soziales Projekt, was ihr da begonnen habt?
Ich glaube, das lässt sich ja sehr gut vereinen oder eigentlich geht es Hand in Hand. Also wir machen ja auch biologischen Weinbau und möchten den auch zukunftsfähig gestalten, achten auf Biodiversität und so weiter. Gerade auch im Steillagenweinbau, wo man vielleicht mit wenig Maschinen arbeitet, ergänzt sich das eigentlich sehr gut und einfach durch die Arbeit, die man in den Weinberg steckt, erhält man eben diese Weinberge, die man ja von außen dann auch wieder sieht. Also fahre ich jetzt unten am Rhein entlang mit der Bahn, mit dem Schiff, mit dem Fahrrad, wer auch immer da unterwegs ist, der sieht ja von da unten die Weinberge und das ist eben ja Teil einfach dieser Landschaft, die da fest verankert ist. Und so wird man auch quasi Teil davon, so würde ich das mal ausdrücken.
Verstehe. Kai, wir haben uns ja verschiedene Sachen bei euch angeguckt und ich habe auf engstem Raum ja ganz verschiedene Mikroklimata in Erinnerung. Wird das so bleiben? Du hast vorhin von Klimawandel gesprochen. Werden diese Lagen nicht doch letztlich unterschiedlich betroffen sein?
Ja, also man kann sich kaum vorstellen, wie so eine Art Kurve. Ne? Also wir haben ein Seitental, das hochgeht Richtung Taunus, und wir haben die Rheinfront, die richtig südseitig gelegen direkt auf den Rhein schaut. Und das sind einfach zwei extrem gegensätzliche Stellen, wie du sagst, auf engstem Raum, wo vorne am Rhein die Blüte jetzt schon beginnt, wird sie jetzt hier im Blüchertal hinten 2 Wochen später sein. Und das ist für uns ein enormer Vorteil, weil wir haben einfach ein ganz weit gestretchtes Fenster, wo wir verschiedene Arbeiten an derselben Sorte durchführen können, wie zum Beispiel jetzt die Lese, die wir dann unterschiedlich terminieren können, einfach weil das Büchertal sehr viel später reif wird. Und das ist eigentlich, wenn man sich den Klimawandel anschaut, schon ein Riesenvorteil. Und wo wir halt schauen müssen, dass der Brennpunkt ist dann wirklich vorne an den warmen Lagen, wo der Boden nicht so mächtig ist. Da müssen wir die härtesten Maßnahmen treffen, um was gegen die Hitze und gegen die Trockenheit zu tun.
Ja, Christina, das siehst du genauso, oder?
Genau, also ich würde auch sagen, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, also da ist zum Beispiel auch noch ein Weinberg anzupflanzen, dass man da jetzt dann vielleicht nicht Müller-Thurgau oder sowas setzt, sondern wir wollen eigentlich dann da auch eher auf den Rotwein setzen und vorne in den Warmlagen eher Rotwein jetzt pflanzen, da die Lagen ja sowieso schon wärmer sind und sicherlich sich auch deutlicher erwärmen. Und es ist auf jeden Fall total spannend, das am eigenen Leib zu erfahren. Also wenn man vorne am Arbeiten ist und noch total schwitzt und man geht dann zu Fuß quasi nach Hause und man biegt einmal um die Kurve und auf einmal sind es gefühlt irgendwie 6 Grad kühler und man muss sich wieder die Jacke anziehen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend.
Ja, ich habe es am eigenen Leib erlebt. Ne?
Genau.
Ja. Es war abends, ich glaube es waren 18:30 oder so in die Richtung. Vorne war es richtig warm. Da konnte man im T-Shirt unterwegs sein und tatsächlich musste man hinten bei euch um der Kurve und dann Richtung Weingut wieder die Jacke rausholen.
Genau, da friert man dann schon wieder fast.
Ja. So, nun hat das Ganze ja sozusagen auch eine Geschichte. Das ist nicht einfach nur jetzt in den Köpfen von zwei Menschen spontan geboren worden, die Idee, dieses Weingut in Kaub zu betreiben, sondern die Geschichte ist ja eine ältere. Ihr seid im Moment ja auch noch gar nicht voll im Erwerb oder voll in diesem Weingut drin, sondern ihr habt beide noch andere Aufgaben zu bewältigen. Christina, wie ist das bei dir? Du bist im Moment ja, hast du gesagt, in Luxemburg und arbeitest dort auch. Was machst du?
Genau, also ich bin Vollzeit in Luxemburg tatsächlich, beim Luxemburg Institute of Science and Technology. Seit 2 Jahren jetzt und mache das natürlich jetzt auch noch erstmal weiter. Das heißt, unter der Woche bin ich hier und am Wochenende in Kaub. Und ich bin da mit einem weiteren Kollegen verantwortlich für die weinbaulichen Sachen. Das heißt, es ist Forschung, also ich bin quasi wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und auch hier beschäftigen wir uns mit ganz vielen Fragen wie dem Klimawandel, was kann der Weinbau vielleicht dem entgegenwirken, wie kann er sich anpassen, wie sieht's mit pilzwiderstandsfähigen Sorten aus, wie verhalten die sich im Anbau also die wichtigen Fragen des Weinbaus quasi werden hier erforscht.
Genau. Und du hast dann mit Kai zusammen die Möglichkeit, die Dinge auch dann im Weinberg und im Weingut zu implementieren später.
Genau, also es ist eine sehr gute Symbiose, würde ich mal sagen, weil man quasi immer am aktuellen Stand der Dinge ist. Man kann viele Fragen, die man sich vielleicht zu Hause stellt, kann man versuchen, da in Experimenten auch zu beantworten und kann das Wissen einfach mit nach Hause nehmen und anwenden. Also das sehe ich als sehr, sehr großen Vorteil.
Ja, ja. Aber du kommst, wie ich gehört habe, nicht aus einer Winzerfamilie. Du hast mir gesagt, Paderborn ist deine Heimat.
Genau, richtig. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, Paderborn. Weinbau gibt's da nicht. Ich hatte auch, bis ich, glaube ich, 18 war, gefühlt noch nicht wirklich eine Weinrebe gesehen. Und bin da irgendwie so reingerutscht, sag ich mal.
Also in Geisenheim studiert dann?
Genau, also erst das Vorpraktikum gemacht, was da notwendig ist. Da war ich ein Jahr in Frankreich und da hat mich dann quasi diese Leidenschaft auch gepackt und dann habe ich den Bachelor in Geisenheim gemacht und ja, habe Kai kennengelernt.
Okay, also in Geisenheim, Kai, du warst auch in Geisenheim, obwohl du mir gesagt hast, als wir da spazieren waren in deinen Weinbergen, dass deine Heimat quasi um die Ecke ist, ne? Deine alte.
Ist, also von Geisenheim ist eigentlich nur eine halbe Stunde entfernt. Und bei mir war es auch so, ich hatte auch bis so 18, 19 mit Wein gar nicht so viel am Hut. Und auch meine Eltern sind keine Winzer. Aber wir wohnen halt auch in der Weinregion. Und
Genau.
irgendwann hat mich das so fasziniert, dieses Weinmachen. Und da habe ich mir auch überlegt, das Studium anzufangen. Habe dann auch ein Vorpraktikum gemacht und das war in Lorsch, also auch keine 10 Minuten von Kaub entfernt. Und da hat mich das Thema so Bio-Steillagenweinbau richtig gepackt. Da war ich im kleinen Betrieb, Weingut Mohr und das hat mich echt fasziniert, was wir da gemacht haben übers Jahr. Und da habe ich gesagt, ich möchte das auch studieren.
Und was habt ihr beide für Erfahrungen dann im Studium gemacht? Also war das dann das, was ihr euch vorgestellt habt?
Ich glaube, meine größte Erfahrung war Christina im Studium, sie kennenzulernen.
Sehr
Das
cool.
war mit Sicherheit das Beste am Studium, weil Christina hat mir auch die Naturweine gezeigt. Also sie hat mir die ersten ungeschwefelten Weine gezeigt und gesagt, hier, probier das doch mal und so. Und ich kannte das natürlich überhaupt gar nicht und dann haben wir uns drüber unterhalten und so haben wir uns auch kennen und lieben gelernt und ja, das war super spannend, die
Ja,
Zeit.
das ist großartig.
Ja, ich glaube auch, dass das Wichtigste in Geisenheim eigentlich so die Kontakte sind, die Erfahrungen, die man zusammen mit anderen Studenten macht, weil man einfach sehr, sehr viel eigentlich verkostet und sich viel unterhält. Jeder war im Praktikum wieder woanders, dann kommt man wieder zusammen, jeder bringt eine Flasche mit und man verkostet und spricht darüber, wer hat welche Erfahrungen gemacht, verschiedene Länder, verschiedene Weingüter. Und natürlich dann auch die Praktika zwischendurch, also ja, und genau, also wären wir jetzt beide nicht zur selben Zeit in Geisenheim gewesen, wäre unser Leben komplett anders verlaufen.
Ja, so, genau so ist es. Fein auf den Punkt gebracht. Es sind Momente, ne, die da entscheidend sind
Ja,
manchmal.
genau.
Und Kai, du bist ja im Moment noch mit einem Bein in Geisenheim, arbeitest an deiner Promotion und zwar zu einem spannenden Thema, ne? Sonnenbrand.
Brandaktuell, sage
Ja.
ich gerne. Nein, also es ist nach dem Master, als wir den fertig hatten, hatte ich halt die Chance, diese Promotionsstelle anzutreten im Weinbauinstitut. Und das Thema Sonnenbrand an Reben, was ich mir am Anfang überhaupt gar nicht so komplex ausgemalt hatte, weil ich gedacht habe, okay, es ist heiß und die Trauben verbrennen, da wird man schon ein bisschen was rausfinden. Bin ich wirklich in so einen Strudel reingekommen, der ganz tief in die Materie mich hat eintauchen lassen und habe ich 3 Jahre jetzt dran geforscht, hatte Forschungsaufenthalte, super spannend in den USA gehabt, wo da bei 35 Grad an 5 Tagen die Woche beim Riesling kein Sonnenbrand aufgetreten ist und lauter so tolle Sachen, die Forschung so mit sich bringt und das war echt schön und ja, jetzt werde ich die Forschungsarbeit noch abschließen wollen, meine Doktorarbeit fertig machen und bin aber mittlerweile schon in einem anderen Projekt, was sich im Bio-Weinbau mit der Reduzierung von Spritzmitteln auseinandersetzt.
Ah ja. Das heißt, tatsächlich wirst du der Uni Geisenheim und dem Institut noch ein bisschen treu bleiben.
Es sind noch 2 Jahre, die wir jetzt an dem Thema forschen. Und ja, also dieses Jahr sieht es ganz gut aus mit den vielen Regen, dass wir auch ein paar schöne Ergebnisse kriegen. Also ja, auf der Seite, wenn ich in Geisenheim bin, dann hoffe ich immer, dass es ein bisschen Pilzdruck gibt, dass wir was bonitieren können, dass wir zeigen können, dass die Mittel wirken. Und wenn ich in Kaub bin, dann hoffe ich immer,
Genau.
dass es bloß nicht regnet, dass es
Genau.
keinen Pilzdruck gibt. Also da schlagen zwei
Ja.
Herzen.
Und wenn ihr beide quasi in der Forschung unterwegs seid, behaltet ihr aber trotz der Perspektiven, die sich da manchmal der problematischen Perspektiven, die sich gerade mit Forscherblick auftun, bleibt ihr für euer Projekt zuversichtlich?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, man arbeitet ja eigentlich immer daran, auch Lösungen zu finden für die Probleme, die da so auftauchen, insbesondere durch Klimawandel. Und von daher, ja, kann man da zuversichtlich bleiben, dass es immer Lösungen und Auswege gibt für den Weinbau, wie man da auch in Zukunft noch weiter Wein machen kann. Zumal wir jetzt in einem Gebiet sind, jetzt nicht irgendwie Südspanien oder so, glaube ich, sieht es da vielleicht schon anders aus. Genau.
Ja, das ist richtig, Christina. Die Erwärmung hierzulande ist wahrscheinlich für die Winzer nicht das größte Problem. Da gibt es also durchaus ja Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und da ist noch längst nicht aller Tage Abend. Also es ist noch nicht erschöpft, was man und wie man reagieren kann. Aber was ja mir und auch, ich glaube, auch vielen Winzern mehr Sorgen macht, sind diese Unwetterereignisse, Frost, Hagel, dann auch mal sintflutartige Regenfälle. Ich glaube, das ist eher, was den Winzern Probleme macht, oder?
Wie dieses Jahr ja auch wieder. Also es gibt, habe ich heute auch wieder mit Kollegen drüber gesprochen, es gibt quasi keine normalen Jahre mehr. Also entweder es ist super heiß oder es regnet den ganzen Sommer oder es hagelt oder Frost, ja, das ist richtig.
Kai, siehst du auch so, ne?
Das ist so, also wenn man sich allein schon die letzten Wochen anschaut, da hatten sie an der Mosel jetzt alles dabei gehabt. Hagel, Frost und einen extremen Niederschlag. Und da kann man jetzt wirklich nicht viel tun, als wenn man steht dabei und kriegt Tränen in die Augen. Aber es ist ja auch kein Grund, aufzugeben. Ne? Also es geht immer weiter. Und was ich sehe, ist, dass wir eine große Chance haben, jetzt auch Veränderungen beizubringen. Gerade auch mit einer jungen Generation, die in den Startlöchern steht. Und da sehe ich halt auch die Bildung und das intensive Beschäftigen mit dem Gesamtkontext als ganz wichtig an, dass man sich ein Wissen anschafft und mit dem Wissen dann auch wieder rausgeht in die Praxis und das umsetzt. Eben vor dem Hintergrund, es verändert sich hier was.
Ja, und wenn ihr jetzt startet, dort in Kaub, natürlich übernehmt ihr auf der einen Seite bestimmte Bedingungen. Die Rebanlagen existieren eben, ne? Die Lagen habt ihr ebenfalls. Aber ihr könnt natürlich an der einen oder anderen Schraube, wenn nicht auf einen Schlag, also auf einmal, dann doch sukzessive drehen und könnt euch die Dinge dann letztendlich mittelfristig so gestalten, dass ihr das Gefühl habt, das ist tragfähig auch auf die Zukunft bezogen. Ihr habt mir gesagt, als ich da war, ihr wollt umweltfreundlichen Weinbau betreiben. Ich meine, so etwas gehört zu haben. Was meint ihr damit?
Ja, also das ist zum einen schon mal so, dass unser Vorgänger, der Wolfgang Hildesheim hier in Kaub, schon echt sehr gute Arbeit geleistet hat die letzten Jahre. Hat nochmal auf Bio umgestellt. Er arbeitet hier wirklich sehr sorgfältig. Und für uns ist dieser Ansatz, umweltschonend zu arbeiten, vor allem darauf bezogen, dass wir in allem, was wir tun, uns auch die Frage stellen, welche Auswirkungen hat das auf die Umwelt, welche CO2-Emissionen hat das eventuell? Und da haben wir hier in Kaub eben einen Riesenvorteil. Wir haben kurze Wege, wir haben die Weinberge so steil, dass wir per se schon mal kaum Maschinen einsetzen können, oder fast gar nicht einsetzen können. Und in dem Zug schaffen wir es eben auch, da alles händisch zu bearbeiten ist, dass wir auch eine größtmögliche Bodenschonung hinkriegen. Und wir sind jetzt gerade dabei, uns ein System zu erarbeiten, was eben in diesem ja, Zusammenhang zwischen Boden und Begrünung und Rebe, dass wir da eine Balance hinkriegen, dass wir da ein System schaffen, was über die Jahre stabil bleibt und was eben mit verschiedenen Mäh- und Mulchzeitpunkten und Techniken zusammenhängen wird, was die Bodenbearbeitung sehr stark runter reduzieren wird auf ein absolutes Mindestmaß. Und ja, so wollen wir es schaffen, dass wir Wasser sparen können, dass wir Überfahrten über den Weinberg komplett vermeiden können und uns dann ein System aufbauen, was sich selbst dann wieder trägt.
Okay, was sind die wichtigsten Bausteine dieses Systems, von dem du gesprochen hast?
Das Wichtigste für mich ist die gezielte Steuerung der Begrünung und des Mähens. Also da lege ich großen Wert drauf, aufs Mähen. dass das zu einem richtigen Zeitpunkt geschieht und dass es in dem Sinne alternierend passiert. Das bedeutet, ich starte erstmal, also in Weinbergen, die optimal wachsen, starte ich erstmal das nur im Unterstockbereich mehr und dann alternierend alle 2 bis 3 Wochen eine über die nächste Gasse nur mehr, sodass immer die Hälfte an Gräsern und Blumen übrig bleibt, ne? Dass die Insekten weiter zu fressen haben. Und versuche so zu steuern, dass halt immer grün ist im Weinberg und auf der anderen Seite halt auch die Rebe Platz und Luft zum Leben und für einen Ertrag auch hat. Weil natürlich könnten wir jetzt alles wachsen lassen. Ne? Wir können sagen, okay, wir lassen alles blühen, alles wachsen. Aber am Ende ist das nicht ökonomisch, wenn ich dann sehr wenig ernte nur, ne? Oder wenn die Reben nach ein paar Jahren das nicht mehr ertragen können. Und so, das ist dieser Balanceakt, in dem wir uns bewegen. Ne? Also einmal Umweltschutz, Blühangebote schaffen, ne? Auch über eine gezielte Begrünungseinsatz dann und auf der anderen Seite halt die Rebe gesund erhalten, die Rebe ernähren und in dem Spiel da bewegen wir uns.
Also im Weinberg Win-Win-Situationen schaffen.
Im optimalen Fall, ja. Und ich meine, dieser funktioniert hervorragend. Wir haben sehr viel Wasser da. Das heißt, ich muss jetzt in vielen Weinbergen noch gar nicht so viel mähen. Ich kann jetzt richtig Biomasse aufbauen und die dann dem Boden zur Verfügung stellen. Das mache ich jetzt gerade, wir sind kurz vor der Blüte. Das heißt, jetzt wäre es ganz gut, wenn die Rebe ein bisschen entlastet wird. Viele von den Gräsern und Kräutern haben auch schon geblüht. Andere kommen später noch. Das heißt, da ein bisschen rumzusteuern und für alle das Optimum rauszuholen. Ja, das ist unser Ziel.
Und Christina, da gehört doch auch sicherlich zu, als weiterer Baustein, kompletter Verzicht auf Insektizide und Herbizide.
Ja, genau. Also wir arbeiten ja sowieso biologisch und allein auch dadurch, dass wir mit dem Traktor nicht durchfahren können, entfällt halt auch sehr viel natürlich. Und ja, das wird natürlich alles händisch gemacht und abgesehen vom Weinbaulichen ist natürlich auch, also geht's ja auch noch weiter dann wieder in Ausstattung und Keller, dass halt das umweltfreundliche Arbeiten quasi ganzheitlich über den Betrieb auch gesehen wird.
Okay, also im Weinberg nochmal, kein Kunstdünger, ist klar. Bodenschonung durch Verzicht auf Maschinenüberfahrten macht ja, ne? Gibt ja kaum Maschinen bei euch oder so gut wie gar nicht. Komplett biologisch und gleichzeitig im Blick sozusagen das Umfeld des Weinbergs, das Umfeld der Rebe. Und wie manifestiert sich dieser Ansatz dann, dieser umweltfreundliche Ansatz im Keller?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal zur Ausstattung gehen, dass man eben, oder dass wir darauf achten, wir nutzen eigentlich seit Anfang an Leichtglasflaschen, und nicht die dicken, schweren Flaschen, die einfach von der CO2-Bilanz deutlich besser sind. Wir haben jetzt unseren Jahrgang auch komplett ohne Kapseln abgefüllt, also mit Naturkorken verschlossen und jetzt nicht nochmal obendrauf was gepackt, was eigentlich am Ende ja sowieso nur im Müll landet. Und genau, da geht es dann eben einmal weiter. Also wir versuchen halt immer weiter zu denken und uns weiter zu verbessern und nachzudenken, was könnte man jetzt noch besser machen, weil es gibt halt immer so und so viele Stellschrauben, an denen man drehen kann.
Leichtflaschen, keine Kapseln oben, das verlangt natürlich auch vom Konsumenten, dass er das mitgeht, ne? Eure Gedanken, euren Ansatz, euren Approach.
Ja, auf jeden Fall. Also
das muss das Ziel sein. Ja. Also dass der Kunde Verständnis dafür entwickelt, was es bedeutet, was die Weinausstattung auch über die Umweltaspekte oder die Anschauung auf die Umwelt von einem Weingut aussagt. Und ich denke, in der Reduziertheit von der Flaschenausstattung in einem einfachen Karton, der aus Recyclingmaterial ist, mit einem Recycling-Etikett, einem nachwachsenden Rohstoff, das ist, glaube ich, auch in ganz anderen Branchen schon eigentlich gang und gäbe, dass man da dem Kunden das näher bringt, dass auch eine reduzierte Ausstattung wertig sein kann.
Und das spitzt er ja noch weiter zu, diesen gesamten Ansatz, den er verfolgt, indem er ja letztlich Naturweine in die Flasche füllt. Also die bei der Handlese beginnt über Spontangärung und dann Verzicht auf möglichst alles Weitere, jedenfalls soweit es denn möglich ist. Ne? Das ist doch richtig.
Das ist richtig, genau. Also ich glaube, Naturwein machen wir einfach aus unserer Philosophie auch heraus, beziehungsweise aus unserem Geschmack. Also ich bin eben direkt mit und in der Naturweinszene gestartet und das ist einfach das, was uns beiden auch schmeckt und das möchten wir halt auch selber auf die Flasche bringen. Und genau, das heißt, wir verzichten auf alles im Keller, also keine Schönung, keine Filtration, keine Säureentnahme und so weiter. Das Einzige, was wir uns vorbehalten einzusetzen, ist Schwefel, wenn es nötig ist. Da sind wir jetzt nicht dogmatisch und sagen, nein, auf keinen Fall. Da muss man, glaube ich, einfach immer ein bisschen flexibel bleiben. Und ja, man begleitet den Wein eben und muss dann gegebenenfalls reagieren. Aber da gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach diese Flexibilität zu behalten und den Wein erstmal so reifen oder so wachsen zu lassen, wie er es tut im Keller und ihn zu begleiten und dann zu schauen, was braucht er vielleicht noch oder was auch nicht.
Mhm. Wir haben ja, als ich bei euch war, auch drüber gesprochen, wie fehlertolerant kann man denn sein, wenn man Naturwein abfüllt? Und da seid ihr relativ intolerant, richtig?
Ja, einer der wenigen Aspekte, wo wir Intoleranz zeigen. Also, naja, man muss schon sagen, es ist auch für uns nicht schön, wenn wir einen Wein haben, der uns selber nicht schmeckt.
Ja.
Und da müssen wir dann einfach auch sagen, wenn was schiefgelaufen ist, gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder man versucht zu retten oder man muss es wegschütten. Und wegschütten ist eigentlich selten eine Option, weil die Arbeit, die dahinter steckt, so immens hoch ist, dass man es nicht übers Herz bringt und was auf die Flasche zu füllen, was einem selber nicht gefällt, ist auch nicht unser Ansatz. Und da wollen wir authentisch bleiben und da muss es auch dann eine Lösung geben. Und bisher hatten wir von den 7 Weinen, die wir, glaube ich, bisher gemacht haben, hatten wir nur einmal den Fall, dass wir einen winzigen Schwefel einsetzen mussten, was aber auch im Gesamtkontext extrem niedrig dann geblieben ist. Und ich sag, das muss das Ziel sein, dass man den Anspruch hat, dann auch die Weine als Naturweine auf die Flasche zu bringen und alles dafür gibt und alles dafür tut. Und dann aber auch zu sagen, okay, wenn es nicht klappt, was habe ich für Möglichkeiten und da halt nicht die ganz große Keule rausholen, sondern erstmal mit der kleinen Keule anfangen.
Also ihr glaubt oder seid relativ sicher, wenn ihr im Weinberg so akribisch arbeitet, wie ihr es tut, wenn die Trauben sehr gesund und sehr vital in den Keller kommen, dann sind die Voraussetzungen zunächst mal auch relativ günstig auf möglichst viele Eingriffe, die beim minderen Traubenmaterial, die eher dann eingesetzt werden müssen, auf diese zu verzichten.
Ja, und da investieren wir auch sehr viel Zeit im Weinberg drin, ne, dass wir unser Laubwandmanagement im Griff behalten, dass wir schauen, dass die Trauben beste Voraussetzungen haben, um gesund zu reifen. Und dann haben wir einfach auch ein ganz tolles Leseteam, was wir jetzt uns so die letzten 2-3 Jahre langsam aus Freunden, Bekannten und Familie aufgebaut haben. Und die wissen schon ganz genau, wie sie zu lesen haben. Und das ist sehr selten, dass wir da nochmal nachkorrigieren müssen. Und ja, also so schaffen wir es dann auch, gesunde Trauben auf die Presse zu bringen. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da auch saubere Naturweine rauskriegen, wenn das Ausgangsmaterial gut ist.
Und hinzu kommt ja, dass tatsächlich die Naturweinschiene oder Szene die einzige in der Weinbranche meines Erachtens im Moment ist, die noch Wachstumserwartungen hat. Oder zumindest bislang war es so. Ansonsten ist ja ein bisschen Trübsal gerade in der Weinbranche. Die Nachfrage geht zurück. Die Preise steigen auf der anderen Seite. Und das ist ja nicht für alle Winzer gerade eine sehr günstige Situation, ne?
Also die Naturweinszene ist eigentlich gerade, also vor allem jetzt in Deutschland, gerade erst am Kommen. Also Frankreich, Italien, auch Österreich sind da ja schon wesentlich weiter. Und jetzt, es gibt immer mehr Winzer, es gibt mehr Messen, es gibt mehr Händler. Also ich glaube, das ist eigentlich genau gerade eine ganz gute Nische quasi, um sich dort anzusiedeln und ja, sich auch das zu trauen, jetzt
diesen Weg zu gehen, starten. Ja.
Genau, in diesen Zeiten sozusagen.
Und Kai, du hast dich da von Christina so ein bisschen hineinziehen lassen oder hat es da nicht allzu viel Druck und Zug gebraucht?
Gar nicht. Also so wie ich sage immer, Naturwein, das ist alles eine Frage der Gewöhnung auch. Ne? Also wie Geschmack einfach Gewöhnungssache ist.
Sehr überall richtig, auf
der Welt, egal welches Produkt. Und bei mir war es so, ich bin aufgewachsen hier in der Weinregion. Es gibt hier diese Weine, die eben bestimmtes Klientel ansprechen, das in den 40ern, 50ern, 60ern groß geworden ist. Und das hat man eben auch als Jugendlicher getrunken. Das ist Restzucker belastet, ich meine, das ist geschwefelt filtriert. Aber es geht nicht so an einen. Und dann kommt man irgendwann so, man beschäftigt sich mit der Materie, kommt ins Praktikum, trinkt auch mal größere Weine, trinkt teurere Weine, merkt, dass da, wenn ich jetzt mal so in Richtung VDP gucke, dass da eine riesige, spannende Welt auch ist. Und dann kommt ein Mädchen aus Paderborn daher und hat so trübes Zeug aus Frankreich mit dabei. Und man denkt sich so, wow, also das ist ja nochmal ganz was anderes jetzt. Ne? Und dann will man auch in die Welt weiter eintauchen und man probiert sich dadurch. Und das ist wirklich wie so eine Art Strudel, finde ich. Ne? Also weil das so vielschichtig, so spannend und so intensiv ist im Geschmackserlebnis, dass man dann auch wegkommt wieder von der anderen Welt. Aber ich sage auch immer, man pendelt auch immer zwischen den Welten hin und her. Ne? Also ganz strikt bin ich nicht, ist Christina auch nicht. Und wir wissen alle Weine eigentlich zu schätzen, wo Handwerk dahinter steht. Mhm.
Es ist insofern bei euch zwei mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, deswegen hatte ich gefragt, doch ein bisschen, ich will nicht sagen verwunderlich, aber wer stark von der Wissenschaft kommt, wer dort sozialisiert worden ist, der hat doch letztlich eine größere Wegstrecke zurückzulegen, um beim Naturwein zu landen und dieser Art des Zugangs, oder?
Muss man vielleicht auch andersrum denken. Ne? Also vielleicht ist das Wissen, was wir haben und das, was wir uns angeeignet haben und diese Lehrmeinung vom sauberen, klaren Wein, vielleicht genau das, was es braucht, um zu sagen, wie kriege ich es anders hin? Wie kriege ich einen guten, trinkbaren Wein hin, ohne das Ganze einzusetzen? Ne? Dass wir eher da den Ansporn sehen, dass wir da die Herausforderungen auch sehen, klare, saubere, gut trinkbare Naturweine herzustellen.
Okay, das heißt, weil ihr genau diesen wissenschaftlichen Hintergrund habt, könnt ihr bestimmen, was notwendig ist, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit man ja richtig leckere Naturweine machen kann.
Wir sind ja beide eher in der Wissenschaft, die sich mit dem Weinberg beschäftigt. Und wenn man eben dieses Wissen zusammenbringt und, wie du auch vorher schon gesagt hattest, zusammengefasst hattest, um möglichst gesundes Lesegut zu produzieren, gesunde Reben zu haben, dass man dann eben gerade im Keller auch nichts machen kann, weil einem das das Lesegut erlaubt. Und bei mir war es auch einfach so, ich war zuerst in der Naturweinszene und dann in der Wissenschaft und bin dabei auch geblieben.
Wenn wir mal klar einen Schritt in die Zukunft gucken, ihr habt vorhin von Anpassungsprozessen gesprochen und da fiel auch einmal der Begriff pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Ein anderer Aspekt will ich gleich in die Runde werfen. Kai, wir haben uns bei dir eine Anlage angeguckt, die du neu gestaltet hast nach dem Prinzip des Vitiforsts, also Reben kombiniert mit anderen Pflanzen. Lasst uns mal über diese beiden Dinge reden als Elemente, um auf Herausforderungen des Klimawandels und andere Ereignisse der Zukunft zu reagieren oder quasi Voraussetzungen zu schaffen, dass man da besser aufgestellt ist.
Ja, also die Das Erste, was du angesprochen hast, die pilzwiderstandsfähigen Sorten, das ist ein ganz wichtiger Baustein für uns, weil es uns eben, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass es uns die Produktionssicherheit gibt. Und das merken wir jetzt, das werden wir dieses Jahr mit Sicherheit merken, dass wenn der Pilzdruck, wenn der Pilzbefall sehr hoch ist, die klassischen Sorten, die wir hier in Kaub haben, mit Riesling und Spätburgunder, eben von den Erntebeeinträchtigungen schon massiv betroffen sein werden. Und das ist jetzt schon abzusehen, dass es da Ernteverluste gibt. Und den hast du halt mit den pilzwiderstandsfähigen Sorten nicht. Plus, du musst nicht so oft rausfahren zum Spritzen. Also man sagt so 2 bis 3 Spritzungen für die Piwis, 8 bis 10 in schlechten Jahren im Bioanbau für die regulären Sorten. Mhm. Und das gibt uns viel mehr Zeit bei den normalen Sorten, bei Riesling und Spätburgunder, dann unsere Techniken vom Laubwandmanagement anzuwenden und dass wir da halt dann mehr Zeit investieren können, die wir uns durch die Piwis eben herausgearbeitet haben. Und da haben wir jetzt einen Weinberg gepflanzt dieses Jahr in Zusammenarbeit mit dem Wolfgang Hillesheim, der den sogar händisch gepflanzt hat dieses Jahr, also wirklich tolle Arbeit. Calades Blanc, der hier im Seitental steht und der da uns für die Zukunft weiterhilft.
Das ist ein wichtiger Gedanke, die pilzwiderstandsfähigen Sorten, weil sie weniger Arbeit machen, ne? Du hast von 2 bis 3 Spritzungen gesprochen. Weniger Pflegeaufwand und diese freien Momente, die dadurch kommen, kannst du nutzen, um sozusagen den Mehraufwand für die anderen Sorten zu realisieren.
Richtig, ja. Und einfach auch die Sicherheit zu haben, hier, es ist jetzt mal ein schlechtes Jahr, aber ich habe diese 3, 4 Weinberge, die mir garantiert eine Ernte einbringen, wenn jetzt kein Hagel oder Frost kommt, dagegen sind sie noch nicht widerstandsfähig. Aber das ist einfach eine Sicherheit, die man hat. Und es ist ja auch wirklich so, dass es ganz tolle Sorten mittlerweile gibt. Und da sind wir total gespannt auf die Weine, die wir daraus machen können. Das ist auch nochmal eine neue Welt, die es zu entdecken gibt.
Und eure Kunden, euer Klientel, ist damit bereits in Kontakt gekommen mit diesen Sorten oder brauchst da vielleicht eine besondere Kommunikation?
Ob die jetzt schon damit in Berührung waren, weiß ich nicht. Also generell ist das Thema ja doch noch nicht so weit verbreitet. Wobei ich auch behaupten würde, dass in der Naturweinszene da die Kunden auch offener für sind, weil sie einfach die Gedankengänge dahinter verstehen oder verstehen möchten.
Ja.
Da dann auch bereit sind, also da mal offen zu sein, einfach mal zu probieren. Und auch wenn es kein Riesling ist. Also ich war jetzt noch auf einer Messe in Wien und auch da ein Weingut zum Beispiel aus der Steiermark, die sehr viel schon an Piwis gepflanzt haben und produzieren. Und da fragt jetzt auch keiner nach, so, ja, was ist das denn jetzt für eine Sorte? Und ich würde behaupten, dass die Kunden da doch mitziehen werden.
Ja, vielleicht sind sie sogar offener, als der ein oder andere Winzer glauben mag. Das ist man hört es ja teilweise eher von den Winzern, ne? dass da die Vorbehalte sind. Ja, wie soll ich das denn dem Kunden erklären, dass ich jetzt solche Rebsorten habe, die niemand kennt? Das dauert doch wieder Jahrzehnte, bis der Kunde sich daran gewöhnt hat, an diese Namen. Der will doch Silvaner, Riesling und Weißburgunder trinken. Also ich denke, es gibt da Kommunikationsmöglichkeiten. Da ist wahrscheinlich der Vorbehalt gar nicht so groß, wie manche denken. Und zum anderen gibt es ja auch die Option, sozusagen so eine Sorte in einer Cuvée aufzuheben.
Ne? Ja, ich würde sagen, da sind vom Stil her, was wir produzieren, was wir auf die Flasche bringen, ist ja sowieso bei uns kein Lagenwein, sondern bei uns gibt es eben Pirouette, Glissart und Grand Jeté. Da steht jetzt nicht halt Spätburgunder, Kauber Rauschelei drauf. Das heißt, da steht sowieso jetzt nicht die einzelne Sorte im Fokus, sondern eher das Gefühl dahinter, der Wein an sich, ohne sich jetzt auf irgendwas zu fokussieren. Und warum dann nicht auch eine Piwi mit drin haben?
Kai, erklär doch nochmal, was Christina jetzt schon angefangen hat anzudeuten. Wie ist euer Sortiment aufgebaut und was heißt da Pirouette und so weiter und so fort?
Ja, ja, wir wollen da wegkommen von diesem klassischen deutschen von dieser Aufmache, dass wir jetzt schreiben, Spätburgunder, Kauberrauschelei, Halbtrocken, Kabinett oder sowas. Ne? Also das ist für uns nicht das System, in dem wir uns wiederfinden. Und wir versuchen es den Kunden einfacher zu machen. Wir versuchen es auch für uns nachvollziehbarer zu machen, indem wir sagen, wir haben für uns aus den Weinbergen, die wir hier vor Ort haben, haben wir uns verschiedene Ideen entwickelt von Weinen, die wir machen wollen. Und das ist auf der, ich würde mal sagen, auf der leichteren Schiene von dem Wein, der Pirouette. Pirouette in Anlehnung an den Kabinett. Ist also ein Tanzschritt aus dem Ballett, das wir gewählt, also alle Weine sind Tanzschritte aus dem Ballett, die wir gewählt haben, weil Christina 12 Jahre lang Ballett getanzt hat. Und wir sehen diese Verbindung aus dem Ballett-Tanzschritt und dem Wein. Ne? Also der Tänzer, die Tänzerin, die einen Tanzschritt ausführt, um damit eine Emotion beim Publikum hervorzurufen, da sehen wir die Parallele zum Wein. Ne? Also wir schenken Wein aus und der soll auch eine gewisse Emotion beim Trinkenden ausüben. Ne? Und da ist Pirouette unser Pendant zum Kabinett. Da versuchen wir, also Naturweinkabinett im besten Sinne zu machen, was leicht, fruchtig und nicht so anstrengend ist. Clissard ist so die mittlere Schiene unserer Weine. Das sind Weine aus den allersteilsten Weinbergen. Clissard bedeutet so viel wie gleitender Schritt. Also ganz ähnlich auch, wie man den Weinberg runtergeht. Da rutscht man mehr, als dass man geht. Das war so die Überlegung, die Assoziation dahinter, die wir haben. Und den gibt es in Weiß und in Rot, in Riesling und in Pinot. Werden wir jetzt dieses Jahr als beides abfüllen. Und dann für uns halt eben die ganz besonderen Weine, dieser besondere Moment, das ist der Grand Jeté, wörtlich übersetzt groß geworfen. Und das sind halt eben ganz besondere Weine. Das ist zum einen eine Schweizer Sorte, die hier steht in Kaub, der Petit Alvin. Kennt man eigentlich nur aus dem Wallistal und aus Teilen von Italien. Und auf der anderen Seite eine ganz besondere Lage, die du ganz am Anfang mal erwähnt hattest, die Burg Gutenfels. Da wurde vor, ich glaube, 15 Jahren eine große Fläche rekultiviert. Und da stehen ganz besondere Spätburgunderstöcke und daraus werden wir auch ein Grand Jeté Rot machen.
Okay, verstehe. Macht Sinn, ist spannend. Grand Jeté, ist das auch aus dem Ballett ein Schritt?
Das ist der Spagatsprung. Okay. Darunter kann man sich wahrscheinlich mehr vorstellen.
Ja.
Der Fachbegriff quasi ist Grand Jeté.
Okay, das ist dann das Schwierigste.
Genau, ja, das Schwierigste vielleicht nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, sag ich mal.
Ja, aber im Vergleich zu der Pirouette und zu dem Runterrutschen ist das Schwierige.
Ja, das ist dann schon deutlich schwieriger, genau.
Ja, okay. Und diese Weine sind im Moment noch nicht alle verfügbar, sondern einige liegen noch in Fässern und warten darauf, dass ihr sie abfüllt.
Wir haben den 22er Jahrgang gerade im Verkauf. Da haben wir Pirouette Weiß und Rot. Und den Grand Jeté in Weiß gibt es auch von 2022. Und den 23er Jahrgang, den haben wir noch im Keller. Und da werden wir dann Teile wahrscheinlich jetzt im Juli ungefähr abfüllen. Und Teile aber auch noch versuchen liegen zu lassen, weil wir eigentlich immer ein möglichst langes Hefelager haben wollen. Und das Sortiment, was eben Kai eben vorgestellt hat, quasi ist das, was dann irgendwann da sein soll, wenn wir jetzt die komplette Fläche mal ausgebaut haben.
Ja, wir haben ja ein paar bei euch probiert, auch aus dem Fass, ne? Ich erinnere mich da noch. Mhm. Weine, die alle miteinander tatsächlich sehr, sehr viel Frische und Energie ausstrahlen, die entdeckt werden wollen. Das sind keine Weine, die sich dem schnellen Beobachter, dem, der nur minimale Zeit aufwenden will, ihnen zu begegnen, in all ihrem Facettenreichtum sich offenbaren, sondern ja, Begegnung ist wichtig bei ihnen. Ich habe hier einen im Glas gerade, nämlich die Pirouette in Weiß. Wie würdet ihr sie beschreiben?
Ja, also Pirouette Weiß ist entstanden in 22 aus dem Riesling-Weinberg in der kühlen Lage hier in Kaub. Und den haben wir, wie alle unsere Weine, gepresst mit der Korbkälter, die wir restauriert haben. Eine alte Korbkälter, die man auch händisch runterpresst. Eine ganz Traubenpressung gemacht und dann für 16 Monate haben wir den Riesling im Edelstahl gehabt. Und dann entschieden, dass wir da noch einen Cuvée-Partner zu finden wollen, weil der uns, der war sehr geradlinig und in einer gewissen Weise eindimensional. Und haben als Cuvée-Partner noch einen Silvaner aus 2023 gehabt. Der war zu dem Zeitpunkt 4 Monate im Fass und ein bisschen mit Maischegärung, so 2 Tage, so ganz kurz halt. Das haben wir küvettiert und jetzt haben wir im Glas einen schmelzigen Riesling Silvaner mit so einer Birnenfrucht, mit einer prägnanten Kräutigkeit im Abgang, mit ein bisschen Grip, aber eben auch diese Feinfruchtigkeit, die wir uns unter einem Naturweinkabinett vorstellen. So eine Art Schwerelosigkeit.
Dem ist gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich habe ihn gerade nochmal probiert. Tatsächlich ein Tick mehr Frucht als eure anderen Weine, die dann noch reduzierter zum Teil wirken. Schmelzig, ja, aber kein Gramm Fett in dem Sinne. Ne? Ist kein Wein, der vom Body lebt, sondern der hat ein sehr schönes Mundgefühl, macht es einem da nicht besonders schwer und geht aber hinten im Finale dann doch nochmal, jetzt nicht enorm, aber doch nochmal in so ein druckvolles Endspiel, wo Saftigkeit, wo Säure, wo eine dezente Salzigkeit kommt, wo nochmal Frucht kommt, wo also nochmal die ganze Energie, die da drin steckt, nochmal einen so mitnimmt, ne? Ja. Wenn man ihn geschluckt hat oder gespuckt hat, je nachdem, wie man es will. Und insofern glaube ich auch universell einsetzbar. Das ist ein Wein, den kann ich mir auf der Terrasse genauso vorstellen wie zu einem leichten Essen. Also der ist auch etwas, ist ein Wein, der, ich hatte ja vorhin gesagt, Begegnungsarbeit, verlangen eure Weine so ein bisschen, der fällt da so ein bisschen raus. Also der ist unmittelbarer da und der macht einem die Begegnung nicht besonders schwer.
Ja, sehr gut. Ja, das ist das Ziel, genau, von Pirouette. Also ich fand es jetzt schön, wie du es beschrieben hast, eben was da so an Emotionen und Assoziationen hervorruft. So, das ist so die Denkweise, wie wir an Wein rangehen wollen und jetzt nicht herauszuschmecken, ob das jetzt ein Lehmschüttboden ist aus einem Devonschiefer. Also das liegt uns ein bisschen zu weit, das ist uns zu abstrakt und wir wollen versuchen, dass die Leute dabei ein Gefühl entwickeln und sich wohlfühlen und das ist unser Zugang.
Ja, das ist mir sehr sympathisch und wenn ihr das auch beherzigt, wenn ihr auf Messen oder wie auch immer, wo ihr mit Kunden ins Gespräch kommt, dann fühlen die sich auch quasi angenommen und auch auf Augenhöhe begegnet. Ne? Hm. Ja. Und das Zweite, was mich vorhin noch umgetrieben hat, war diese Wittifrost-Geschichte. Was ist da der tiefere Sinn? Und ist es ja noch eine Art Forschungsprojekt von zwei Wissenschaftlern sozusagen im eigenen Betrieb?
Ja, also es hat sowohl einen Sinn, als dass es auch ein Wissenschaftsprojekt ist. Es ist so ein bisschen mein kleines Baby, deswegen werde ich mehr dazu erzählen. Zwar ist das schon seit dem Studium bei mir, spukt das immer wieder im Kopf herum, diese Kombination aus Reben mit anderen Kulturarten. Vor 3 Jahren habe ich das schon mal umgesetzt im Garten von meinen Eltern. Da haben wir also Reben in Pergola-Erziehung kombiniert mit der heute relativ gängigen Gärtnermethode, indem man so streifenförmige Beete darunter setzt, ne? Auch wieder in Kombination mit Begrünung, also der Fachbegriff ja Market Gardening, also auf kleinster Fläche hohe Produktivität von Gemüse. Das hat meine Eltern auch sehr gefreut, weil sie haben jetzt Gemüsebeete und darüber ist es schön schattig mit einer Pergola. Also es war so der erste Versuch, die Reben aus der Monokultur zu holen. Und jetzt hatten wir eben die Chance gehabt, in Lochshausen, also ganz nah von Kaup, aber auf der hessischen Seite vom Rhein, einen Weinberg zu übernehmen. Wirklich sehr schöne, 60 Jahre alte Reben aus dem Lochshäuser Seligmacher, wo eben jede dritte Zeile ausgehackt wurde damals. Und diese sehr breiten Zeilen, die haben wir genutzt, um da ein Vitiforce-System zu implementieren. Bedeutet, wir haben verschiedenste Bäume gesetzt, unter anderem Weiden, Quitten, Oliven, Feigen. Wir haben Streifen von Himbeeren gesetzt. Wir haben Streifen von mediterranen Kräutern gesetzt. Größere Bäume am Wegesrand oben, um Schatten zu spenden. Und so zusammen mit unseren Partnern von Triebwerk und unseren Partnern von den Tree Athletes, die uns da auch finanziell unterstützt haben, haben wir uns da also ein System geschaffen, das hoffentlich diese Lage in Lochshausen auch zukunftsfähig macht. Eben durch die Erhöhung der Biodiversität und durch die Beschattung, die später mal durch die größeren Bäume passiert, und durch die Biomassebildung, durch den Humusaufbau, durch weitere Gehölze.
Gibt es da bei der Anlage solcher Vitiforst-Weinberge bereits Erfahrungen, also dass man weiß, welche Bäume, welche Sträucher, welche Kräuter man dort am besten hineinpflanzt, weil sie mit den Reben harmonieren? Oder ist das jetzt tatsächlich Pionierarbeit, die ihr da macht?
Ja, das ist Pionierarbeit. Es gibt sehr, sehr wenige etablierte Vitiforst-Systeme, also kaum eins, was bekannt wäre, mit Ausnahme von einem Teil, ich glaube an der Saar. Was aber gar nicht von Weinbauforschenden entwickelt wurde, lustigerweise. Aber da hat uns eben der Verein, das Triebwerk, hat uns da sehr geholfen und unterstützt, auch in der Auswahl der Bäume, aber immer halt auch in Bezug auf das, was wir am Betrieb halt auch brauchen. Also was macht überhaupt für den Betrieb Sinn, nicht unbedingt für die Fläche. Und da haben wir gesagt, wir wollen gerne aus den Himbeeren ein Destillat herstellen, wir wollen gerne aus den Quitten einen Saft oder ein Citro herstellen. Wir benötigen die Feigen als sozusagen Opferfeigen, um die Wespen abzufangen und die Wespen zu beschäftigen, dass wir nicht an die Trauben gehen. Also da stecken verschiedenste Überlegungen dahinter, die wir alle zusammengepackt haben in ein System. Und im Moment ist es so, dass an verschiedenen Standorten, auch in Luxemburg, oder Christina, korrigiere mich, dass da auch Vitiforst-Systeme in der Wissenschaft angepflanzt werden, natürlich auch in Geisenheim und auch in anderen Teilen von Deutschland.
Das heißt, ihr werdet das jetzt natürlich auch nach allen Regeln der wissenschaftlichen Forschung beobachten und die Ergebnisse haarklein minutiös aufzeichnen?
Nein, das ist streng. Erstens fehlt uns dazu die Zeit. Und zweitens sind wir da. Nee, das ist nicht unser Anspruch. Aber unser Anspruch ist, ein System zu entwickeln, jetzt erstmal über die Erfahrung heraus, aber nicht über eine wissenschaftliche Dokumentation, zu sagen, funktioniert das oder nicht. Das wirklich Schöne an dem Weinberg ist, er ist von der Cousine von meinem Papa und die haben die Trauben immer abgeliefert. Und der Mann hat wirklich minutiös jedes Jahr aufgeschrieben, wie hoch die Erntemenge war, weil er eben die Trauben verkauft hat. Das heißt, wir haben also 25 Jahre Aufzeichnungen über den Ertrag. Wenn wir das also jetzt weiterführen, können wir natürlich auch irgendwann in 10 Jahren mal Rückschlüsse ziehen, ob sich da im Ertrag positiv oder negativ was verändert hat.
Kai, ich habe deshalb gefragt, weil es wäre ja auch durchaus denkbar, dass ihr mit den Erfahrungen, die ihr da jetzt macht, auch andere Betriebe, die Ähnliches vorhaben, beraten könntet.
Ja, genau. Also wir werden Erfahrungen vor allem machen, was die Kulturen angeht, welche Baumarten funktionieren gut. Und wir werden aber auch, was glaube ich noch der wichtigere Punkt ist, die Erfahrung machen, welche Pflanzdichte ist überhaupt positiv, ne? Weil viele sehen jetzt vielleicht Vitiforst oder Aquaforst als so eine Art Wunder-Allheilmittel, was es aber, glaube ich, für die Reben gar nicht so sehr ist. Da muss man, denke ich, sehr vorsichtig sein, mit wie vielen zusätzlichen Pflanzen man auf die Fläche drauf geht. Ne? Also wenn ich jetzt zu jeder Rebe, mal überspitzt gesagt, noch ein Ahorn daneben setze, ja, dann habe ich in 20 Jahren einen schönen Wald, aber dann hat die Rebe nicht mehr viel zu lachen. Ja. Und die Natur ist knallhart, also das ist Konkurrenzkampf. Und da muss man sich nicht der Illusion hingeben, dass die Reben dann mit den Bäumen kuscheln und sich dann schön die Nährstoffe hin und her schieben. Das ist auch Konkurrenzkampf. Und da müssen wir eben wieder auch die Balance finden, was ist gut und was funktioniert nicht.
Ja.
Das, was mich halt da sehr von überzeugt hat, ist, dass auf der Fläche eben schon Bäume standen. Also ganz klassisch Weinbergspfirsiche, und das haben wir beobachtet. Die Reben, die da drunter wachsen, sind komplett vergleichbar mit den anderen Reben. Also habe ich da eigentlich einen guten Blick auf die Zukunft.
Und Beschattung, weil du bist ja nun auch der Mann mit dem Sonnenbrand, ne? Beschattung könnte dann tatsächlich in naher Zukunft durch diese Bäume, die du da gepflanzt hast, ein Thema werden, ne?
Genau, und Beschattung ist eigentlich das allerbeste Mittel, um Hitzeschäden zu vermeiden. Also wir finden so gut wie nie Sonnenbrand an Trauben, die unter einem Rebblatt wachsen oder unter Blättern wachsen. Sobald wir die Blätter wegnehmen, sobald die Trauben exponiert in der Sonne sind, kommt der Sonnenbrand überhaupt erst zustande.
Ja.
Also bei Umgebungstemperaturen, wie es ja unter Blatt ist, so gut wie nie. Und da hätte man halt durch die Zusatzbeschattung, wie es zum Beispiel auch durch die Himbeerreihen irgendwann passieren wird, ja, die dann auch auf Höhe so ungefähr die Laubwand von der Rebenzeile ausbilden werden, dass man dann die zusätzliche Beschattung hat. Und das hilft nicht nur gegen Sonnenbrand, sondern eben auch gegen Hitzestressschäden, was halt gerade beim Riesling diese Petrolnoten, diese frühe Alterung hervorruft. Und da können wir kühler bleiben, und ich glaube, das wird zu beobachten sein. Ne?
Werden solche Projekte denn eigentlich auch gefördert?
Theoretisch ja, aber in einem sehr begrenzten Ausmaß von staatlicher Seite. Erst vorgestern war aber Cem Özdemir bei dem Verein Triebwerk unterwegs und hat sich ein größeres Agroforst-Projekt angeguckt. Und ich hoffe, dass da jetzt demnächst auch noch mehr passiert, ja, dass solche Sachen auch von staatlicher Seite gefördert werden. Und unser ganz großes Glück war es halt, dass wir einen Verein gefunden haben, die sich auch mit finanziellen Mitteln dafür einsetzen, dass solche Pioniersarbeit umgesetzt wird mit den Triathletes. Und die haben nicht nur Geld gespendet, sondern waren eben auch am Pflanztag dabei, am 1. Dezember letztes Jahr bei minus 1 Grad, und haben sich da den Steilhang rauf und runter bewegt. Und das war sehr beeindruckend. Da haben wir ganz große Dankbarkeit.
Christina, wie steht es mit der Wasserversorgung in den nächsten Jahren eigentlich? Ist das nicht ein Thema, was ganz stark kommen wird?
Also Wasser wird, oder das Thema ist immer aktueller. Ich meine jetzt die letzten Jahrgänge, 22, 18, 20, war ja alles sehr, sehr warm. Und also auch in der Wissenschaft wird unsere nächsten Projekte fokussieren sich auf Wasserknappheit quasi. Wie können wir dem begegnen? Was können wir machen? Was ist die beste Begrünungsstrategie? Und da hoffe ich dann, dass ich auch nochmal Ergebnisse mit nach Hause nehmen kann. Und es hat sich quasi komplett gedreht von früher zu, wie kriege ich meine Trauben reif, zu jetzt auch Sachen wie Reifeverzögerungen. Und es hat sich einmal gedreht, so die Themen, die bearbeitet werden und die Herausforderungen, die sich auch dem Winzer stellen.
Und das binnen im Grunde genommen ja einem Jahrzehnt, ne?
Eigentlich kurzer Zeit, ja,
ja. Genau. Ja. Und das zweite Thema, das ist Rebgesundheit. Damit meine ich jetzt nicht die Krankheiten, die wir alle kennen, Perro und Oidium, Peronosp und so weiter, sondern ich meine die Krankheit, die den Stamm befällt, die das Holz befällt. Wird auch dazu geforscht, und gibt es da quasi probate Überlegungen schon, wie man da in Zukunft das damit besser zurechtkommt?
Du willst wahrscheinlich auf Eska hinaus.
Eska, ja, ja.
Ist auch ein Riesenthema, ist immer noch so ein bisschen ungelöstes Rätsel, weil einfach immer noch ganz viel nicht verstanden wird, obwohl es überall dran geforscht wird, also ob es jetzt hier in Luxemburg, in Deutschland ist, in Südtirol ganz viel. Und da gibt es verschiedene Strategien, Präventionsstrategien. Und da haben wir jetzt auch angefangen, im Winter auf sanften Rebschnitt umzustellen, weil wir der Meinung sind, dass der Rebe sehr helfen kann. Und eigentlich so die wichtigste oder der wichtigste Baustein in der, ja, vermeiden kann man es nicht, aber ja, hinauszögern der Prävention ist. Und da ist es natürlich immer schwierig, alte Lagen umzustellen, also Anlagen umzustellen. Bei den Junganlagen ist es dann einfacher, wenn man von vornherein diesen Weg wählt, um die Reben vital zu erhalten, um den Saftfluss zu erhalten. Dann gibt es natürlich noch weitere Sachen wie Rebchirurgie. Aber ich glaube, das ist ja, für so ein kleines Weingut wie uns ist das schwierig umzusetzen. Deshalb setzen wir da erstmal auf den sanften Rebschnitt und hoffen, dass wir dadurch die Weinberge nochmal ja,
Revitalisieren auch.
genau,
Okay.
auch das. Ja. Also wenn es dann um ältere Reben geht, dass man denen nochmal ja, ein bisschen Lebenskraft einhauchen kann.
Okay, verstehe. Also da ist nicht Hopfen und Malz verloren. Selbst bei befallenen Anlagen.
Das würde ich nicht sagen, nee. Also, aber man sieht natürlich, dass die Anlagen nicht mehr so alt werden wie vielleicht früher mal. Aber genau, verloren ist da, würde ich sagen, nichts. Und gerade wenn man sich dann auch mit dem Thema mal beschäftigt, auseinandersetzt, wie überhaupt der Saftfluss in der Rebe funktioniert, und da ein bisschen ja, bewusster während dem Rebschnitt einfach auch dran geht, da kann man schon viel machen.
Wird es in naher Zukunft den Tag geben, Kai und Christina, wo ihr beide zu 100% im Weingut arbeitet?
Ist eine schöne Zielvorstellung im Moment. Aber man muss die Gesamtsituation jetzt gerade betrachten. Es ist einfach eine sehr hohe finanzielle Belastung, einen Weinbaubetrieb zu übernehmen, besonders in der jetzigen Zeit mit den sehr hohen Zinsen. Und da sind wir eben auch getroffen und da müssen wir auch schauen, dass wir das Ganze hier finanziert kriegen. Und da muss man auch so offen sein und sagen, es ist erstmal schwierig, in den ersten 2, 3 Jahren jetzt ohne noch eine konstante Einnahmequelle wie einen festen Job das Ganze hier zu stemmen. Aber es ist unser Ziel. Ja.
Also ich wäre eigentlich noch darüber hinausgegangen. Ich hätte jetzt eigentlich fast gesagt, die nächsten 10 Jahre oder so. Also man sieht es ja auch schon jetzt dieses Jahr. Es hat angefangen mit Frost, jetzt ist es am Regnen. Man weiß jetzt nicht am Ende, wie viel man erntet. Und das ist so schon nicht einfach für den Winzer, wenn man dann aber noch einen Kredit abzubezahlen hat. Dann ist es einfach ganz, ganz wichtig, auch ein Einkommen noch zu haben, auf das man sich verlassen kann. Und ja, ich würde auch sagen, es ist natürlich irgendwie auch unser Traum, aber es ist auch genauso schön, wenn man das ja 50-50 machen kann, sage ich mal. Und ich glaube, da sind wir auch zu zweit ganz gut aufgestellt, weil beide im Weingut arbeiten können und beide noch ja, in der Wissenschaft, und da können wir dann schauen, wie sich das am Ende einpendelt, ob beide 50% arbeiten gehen, ob einer 100% macht. Das wird sich dann, denke ich, herausstellen in den nächsten Jahren.
Der große Vorteil in eurem Falle ist natürlich, dass ihr da was habt, außer dem Weinmachen, dem Weingut, das euch auch sehr erfüllt. Das ist ja nicht irgendein Job, ne? Sondern das ist ja etwas, was ihr auch mit einer gewissen Leidenschaft betreibt, mit einem großen Interesse und was euch ja auch was gibt und nicht nur Arbeitskraft raubt. Ist doch richtig, ne?
Ja, das stimmt voll und ganz. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie irgendeinen Bürojob macht und sagt, okay, ich mach's jetzt, um Geld zu verdienen und ja, von 8 bis 16 Uhr und dann ist gut. Sondern ja, dass es einem Spaß macht, dass es einen auch, wie du gesagt hast, auf eine andere Art und Weise vielleicht erfüllt. Und ja, so, einem sozusagen uns noch sogar was geben kann, was man zu Hause wieder umsetzen kann, und dass sich das so gut ergänzt, das ist ja natürlich perfekt eigentlich.
Mit wie vielen Stunden rechnet ihr denn so die Woche an Arbeit? Also wenn ihr mal beides zusammen addiert.
Okay. Also Christina ist 40 Stunden in Luxemburg, kommt freitags nach Hause und geht dann Samstag, Sonntag mit mir in die Weinberge, und ja, ich habe eine 26-Stunden-Woche in Geisenheim und habe eigentlich dann auch jede freie Minute, dann bin ich im Weinberg. Also ich könnte jetzt gar nicht die Stunden sagen, aber es gibt keinen Tag in Kaub, wo wir nicht im Weinberg sind, wenn ich gerade irgendeine ein größeres Ding uns davon abhalten würde. Also es ist ja super zeitintensiv im Moment, aber ich denke, wir haben immer wieder so diese Momente, wo wir dann auch zusammen im Weinberg stehen und sagen, Mensch, guck mal, was wir jetzt schon wieder geschafft haben, ne? Wie toll die Reben aussehen. Letztes Jahr, als wir nur einen Hektar hatten vor der Lese, wie stolz wir waren, dass wir so richtig schöne, gesunde Trauben hatten. Und es gibt immer wieder diese Momente, die einen so richtig nach vorne pushen und man sagt, okay, ja, du hast halt jetzt mal 5 Tage keinen Feierabend und stehst bis um 9 abends im Vingert, aber ist doch egal. Es macht total Spaß und es erfüllt uns einfach. Ne? Und dann, also da gucken wir gar nicht so sehr auf die Zeit.
Darf man noch nicht.
Ich spüre, es ist euch ein Herzensprojekt. Da stecken viele Emotionen drin und deshalb passt das ja auch so gut, dass ihr sagt, wir wollen diese Emotionen, die wir selbst erleben, ne, auch kommunizieren im Verkauf. Wollen da nicht mit technischen Details und so weiter aufwarten, sondern den Wein so kommunizieren, dass auch der Kunde, derjenigen, der eure Weine im Glas hat, Teil dieser großen Emotionalität letztlich wird, die ihr auch im Entstehungsprozess erlebt. Und insofern, glaube ich, ist das exakt die adäquate Form auch der Vermarktung.
Das hast du auf jeden Fall sehr gut zusammengefasst, würde ich sagen. Das ist ja genau das, was wir erreichen wollen, dass der Kunde eintaucht in diese Welt, die wir da gerade erschaffen sozusagen und ja, unsere Persönlichkeit in dem Wein wiederfinden kann, sich eigene Vorstellungen machen kann, eigene Emotionen erzeugt. Ja.
Ja. Kai, dann wird's rund, ne?
Dann wird's rund, ja. Aber wir haben, also wie gesagt, wir haben hier sehr viel vor in Kauf. Wir haben wirklich alle Möglichkeiten, uns hier zu entfalten. Und ich sage immer, dass so ein bisschen wie wenn der Metzger zu dir kommt und packt dir eine ganze Schweinehälfte auf einmal auf den Tisch frisch und du sagst, du, wie soll ich denn das jetzt essen? Ja. Es sind halt einfach Sachen, die muss man wegtuppern und Projekte, die kann man nicht sofort umsetzen und da muss Platz sein in der Gefriertruhe für später. Und ich glaube, das haben wir hier zur Genüge, dass wir uns hier richtig entfalten können, alle unsere Ideen irgendwie umsetzen können und Stück für Stück packen wir unsere Sachen aus und entfalten uns hier und das wird richtig cool, glaube
ich. Wenn ihr mal 5 Jahre weiterguckt, wie wird sich das Weingut von euch, wie heißt es eigentlich, KMH Wines noch oder hat es einen anderen Namen schon?
Es wird eigentlich jetzt bald Weinbau Heilemann et al. Heißen, also auch hier wieder die okay. Volle Persönlichkeit.
Weinbau Heilemann et al. Wie werdet ihr euch positioniert haben, wie wird das ganze Projekt aussehen, wenn ihr 5 Jahre mal in die Zukunft schaut?
Ja, also in 5 Jahren in der Zukunft haben wir hoffentlich genug Routine uns angesammelt, dass wir auch wieder in die Weiterentwicklung vom Betrieb Zeit investieren können, ja, dass wir da vorwärts kommen. Wir wollen es schaffen, ich meine, du warst hier vor Ort gewesen, du hast den Betrieb auch gesehen, es gibt auch hier in den Außenanlagen am Weingut selbst sehr viel zu tun und sehr viel umzusetzen. Und ja, also ich denke, eine Sache, die uns hier und hier vor allem auch Christina wichtig ist, ist, dass man hier auch einen Ort schafft, wo die Leute hinkommen können und auch gerne hinkommen können und auch eine Anlaufstelle ist für einen Austausch und dass wir es auch schaffen, dass noch junge Leute ans Weingut kommen, die uns vielleicht auch unterstützen, in gewissen Teilen mitarbeiten, Praktikanten, dass man sich hier auch so ein Umfeld schafft, wo immer was los ist. Ich denke, das wär auch so eine Idealvorstellung von uns beiden.
Hört sich super an. Da kriegt man richtig Lust, ne? Das, wenn dieser Funke jetzt noch auf die Hörer und Hörerinnen überspringt, dann, dann hat sich das Ganze hier heute, was wir veranstalten, gelohnt.
Ja. Wenn sie dann noch vorbeikommen, dann haben wir es geschafft.
Christina, Kai, ich wünsche euch alles Gute auf diesem Weg. Drückt euch die Daumen, dass ihr auch Tiefschläge, die vielleicht auch mal irgendwann kommen, gut übersteht und alle Kraft habt, immer wieder neu anzugreifen.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, dass du uns hier den Raum gegeben hast und es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke euch. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
So, ihr Lieben, das war eine weitere Episode meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit dem jungen Winzer und Wissenschaftlerpaar Christina und Kai Heilemann aus Kaub in der Weinregion Mittelrhein. Für die nächste Podcast-Folge bin ich nur kurz mit der Fähre übergesetzt und habe auf der anderen Rheinseite Anne Kauer vom Weingut Dr. Kauer getroffen. Die Geschichte dieses Weinguts ist zwar keine, die sich über Generationen oder Jahrhunderte zurückverfolgen lässt, aber doch eine gänzlich andere als diejenige von Kai und Christina. Von Randolf Kauer und seiner Frau Martina, 1982 als ökologisches Weingut gegründet, ist nun deren Tochter Anne gerade dabei, die Zügel in ihre Hände zu nehmen. Im Podcast-Interview will ich von ihr wissen, mit welchen Ideen vom Weinmachen sie zu Werke geht und wie sie es schaffen will, das Weingut von einem Nebenerwerbs- zu einem Vollerwerbsbetrieb umzustellen. Fast zwangsläufig vertiefen wir die Situation der Mittelrheinwinzer, ihre Leiden genauso wie die Potenziale und Chancen für eine bessere Zukunft. Also, schaltet wieder ein, wenn in genau 2 Wochen die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.